Freak, 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 freak. Willkommen bei Freak Radio Mikrofon. Begrüßt Sie heute Christoph Dirnbacher. Bei uns geht es heute um Disability Studies und vieles, das damit zusammenhängt. Bei uns zu Gast im Studio in der Argentinierstraße ist Elisabeth Magdalena. Sie ist Obperson des Vereins Change Cultural Concepts, kurz CCC. Außerdem leitet sie Workshops, ist Autorin im Bereich Disability und Queer Studies. Sie studiert Pädagogik und Gender Studies. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, was versteht man denn überhaupt unter dem Begriff Disability Studies, wenn man es ganz von vorne definieren möchte?
Also Disability Studies hat verschiedene Schwerpunkte. Man kann es aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Mein Arbeitsbereich sind die Queer Disability Studies. Und das ist Forschung von für Menschen mit Behinderung und ihre MitstreiterInnen. Genau, es geht also um Behinderungsforschung und es geht vor allem darum, wie Behinderung also sozial und vor allem kulturell entstanden ist. Es geht um Gesellschaftsanalyse und Macht- und Gewaltverhältnisse in unserem normierenden Gesellschaftssystem.
Was meint in diesem Zusammenhang der Begriff Queer?
Queer kann man unter verschiedenen Perspektiven betrachten. Ich beziehe mich da vor allem auf die plurale Variante von Queer, das heißt, Queer bezieht sich nicht nur auf Menschen mit anderen sexuellen Orientierungen, auf Transpersonen und Interpersonen, sondern einfach auf alle Menschen, die nicht den Normen entsprechen können oder wollen.
Das heißt sozusagen für alle, die nicht dem gängigen normativen Schema unterworfen sind oder unterworfen sein wollen, kann man das sozusagen
genau, erfassen? Genau, oder unterworfen sein können, genau.
Wir haben gemeint im Vorgespräch, wir machen eine Art Porträt und zu einem Porträt gehört auch zu beschreiben, wie derjenige, der zu Gast ist oder diejenige in Ihrem Fall, das wurde, was er heute ist. Sie haben gemeint, Sie sind in Wien ins Gymnasium gegangen, also wenn man sozusagen relativ weit vorn beginnt und das sei aber eine weniger schöne Erfahrung gewesen, aber warum denn das?
Mich hat immer schon das Leben anderer Menschen interessiert. Als Kind und als Jugendlicher, ich habe Bücher über andere Menschen verschlungen. Ins Gymnasium bin ich dann gegangen, im dritten Bezirk. Es war eine Schule, die auf Multikulturalität ausgerichtet war, also die einen Schwerpunkt auf verschiedenen Personen hatte, mit verschiedenen Erfahrungshintergründen. Aber mehr oder minder war es nur ein Nebenherleben anderer, Nebenherleben unterschiedlicher Personengruppen. Und es gab kein Interesse aneinander oder kein wirkliches Interesse. Wie geht es jetzt einer Person mit, was weiß ich, Behinderung oder so weiter? Also man hat sich halt nicht füreinander interessiert. Und diese Erfahrung hat mich eben sehr geprägt. In dem Sinne, dass bei mir dann der Wunsch entstand, dagegen was zu machen. Dass sich die Menschen nicht füreinander interessieren, so wirklich.
Und was kann man da machen, wenn man bemerkt, dass sich andere Menschen nicht für den jeweils anderen interessieren?
Im Schulkontext recht wenig. Für mich war dann der ausschlaggebende Punkt eben die Gesellschaftskritik und Gesellschaftsanalyse, wie funktionieren gesellschaftliche Verhältnisse im Moment und was kann man daran wie ändern. Und nach meinem Diplomstudium und dann noch dem Master in Gender Studies, also Diplomstudium in Pädagogik und dem Master in Gender Studies, habe ich dann eben mir ganz genau überlegt, welche Menschen in dem Kontext Disability, Queer Disability Studies sind mir am sympathischsten. Mir war immer ganz wichtig, ich wollte keine FachkonkurrentInnen haben, sondern ich wollte immer Menschen haben, mit denen ich was Sinnvolles gemeinsam machen kann. Also FachkollegInnen, mit denen ich fein arbeiten kann, genau. Und dann hat sich eines aufs andere sozusagen ergeben. Eben nach dem Diplomstudium habe ich einfach keinen Job bekommen, egal wie viele Bewerbungen ich geschrieben habe. Und dann habe ich einfach beschlossen, so, ich mache jetzt noch den Master in Gender Studies und bin damit eigentlich dort gelandet, wo ich eigentlich schon immer hin wollte.
Aber ich würde gerne einen Schritt zurückgehen. Disability Studies, Gender Studies, all das ist ja auch eine Beschäftigung mit politischen Fragestellungen, genau, mit gesellschaftlichen Analysen, mit gesellschaftlichen Wirkungsmechanismen und Zwängen. Aber wann ist sozusagen bei Ihnen das erwacht, was man als politisches Gewissen bezeichnen würde. War das schon während Ihrer Schullaufbahn oder ist es erst so im Studium langsam gewachsen, wo Sie sich gedacht haben, naja, wenn ich da was ändern will, wenn ich da hinschauen will, komme ich um politische Fragestellungen nicht umhin?
Ich würde sagen, das war schon immer so. Ich hatte schon immer ein gewisses Gefühl für Ungerechtigkeiten und ungleiche Bedingungen der Menschen, konnte es aber damals diese Gefühle, die ich hatte, nicht formulieren oder nicht analysieren und auch nichts dagegen machen. Ich hatte immer schon einen sehr großen Gemeinschaftswunsch, genau. Und unser Studium hat mir eben dann dazu verholfen, meine Gefühle formulieren zu können, die ich immer schon hatte.
Inwiefern hilft eine akademische Laufbahn beim Formulieren der Gefühle? Das würde mich jetzt schon interessieren.
Ich glaube, es geht nicht so sehr um die akademische Laufbahn per se, sondern es geht mehr so um ein Mittel zu analysieren, wie Gesellschaft funktioniert und was da falsch läuft. Nicht? Weil die Gender Studies sind ja, man kann sagen, die sind die Soziologie der Geschlechterforschung. Und es geht ja nicht nur um Geschlechter, sondern einfach um unterschiedliche Benachteiligungsformen und die gesellschaftliche Analyse.
Jetzt habe ich in einem Paper gelesen, die Basis Ihrer Arbeit ist die Analyse gesellschaftlicher Machtstrukturen und deren Auswirkungen auf behinderte Menschen. Jetzt stellt sich schon die Frage, Sie selbst sind Rollstuhlfahrerin, wann haben Sie sich begonnen, mit Ihrer eigenen Behinderung zu beschäftigen? Weil es gibt ja zumeist den Punkt, wo man begreift, dass man vermeintlich anders ist wie die anderen. Oder ist das etwas, das Sie für sich nicht so erlebt haben?
Dadurch, dass ich geburtsbehindert bin, war es eigentlich schon immer so und habe ich schon im Sandkasten das Gefühl gehabt, mach jetzt rennen mir die anderen Kinder davon und ich kann nicht mit und so weiter. Also es hat, all diese Erfahrungen haben mich schon in gewisser Weise einfach geprägt.
Sie kritisieren ja auch, dass sozusagen es viel zu wenige Expertinnen und Experten mit Behinderung gäbe und andere Personen ohne Behinderung darüber befinden, ob beispielsweise ein Integrationsversuch geglückt oder misslungen sei, dass sogar die UN-Konvention fordert ein verstärktes Auftreten von Experten mit Behinderung. Woran liegt es Ihrer Meinung nach, dass es so wenige Menschen gibt, die als Experte in eigener Sache mit dem entsprechenden Fachwissen ausgestattet sind und auch in diesem Feld, also im Themenfeld Behinderung, sich dann bewegen und bewegen können?
Ja, ich denke mir, da geht es schon auch sehr viel um Macht- und Gewaltverhältnisse, dass benachteiligten Personen einfach nicht so viel Gehör gegeben wird, egal ob das jetzt Menschen mit Behinderung oder anderer sexueller Orientierung oder Menschen, die geflüchtet sind. Das ist für mich der wichtige Punkt, dass man das nicht immer nur auf Behinderung alleine bezieht, sondern immer alles versucht mitzudenken und zusammenzudenken.
Also wenn ich sage, Elisabeth Magdalena fordert einen intersektionellen Zugang, dann liege ich damit wohl nicht ganz falsch.
Genau, weil das finde ich auch sehr prägend in unserer Gesellschaft, dass man immer als behinderter Mensch das Gefühl hat, man ist behindert und so arm. Und aber nie gesehen wird, dass Menschen mit Behinderung ja auch ihre Vorteile haben, wenn sie zum Beispiel weiß sind, heterosexuell und nicht von der Obdachlosigkeit betroffen oder was auch immer. Oder ich bin zum Beispiel Akademikerin, das ist ja auch ein Vorteil.
Das heißt, auch Menschen mit Behinderung sind bis zu einem gewissen Grad privilegiert, ist es das,
genau,
was Sie meinen?
Genau, genau. Das finde ich einen wichtigen Punkt und da ist mir sozusagen bei dem Gedanken dann der Knopf aufgegangen. Ja, weil man hat ja auch dieses Gefühl verinnerlicht, das von der Gesellschaft hergegeben wird, selber nicht. Und das finde ich wichtig und ich finde es total wichtig, dass diese Mitleidskampagne von Lichtinstitut endlich ein Ende hat, weil man muss immer alles sehen.
Man muss immer alles sehen und offenbar die Dinge auch ansprechen, die einen stören. Da fällt mir Sigi Maron ein, mehr oder weniger spontan. Ich würde um jetzt einmal kurze Musikzuspielung bitten. Wir hören jetzt »Mein Hund ist ein Epileptiker«.
Der hat seinen Hund unheimlich gern. Ich fang dann an, mit ihm zu reden. Sagt er, red nicht mit an jeden. Aber ich, das Sichter, bin nicht gesund. Und so geht's ihm und auch sein Hund. Mein Hund ist Epileptiker. und Epileptiker bin ich. Wenn wir zwar einen Anfall haben, ja, da schrecken sie die Leute. Blau-schwarz im Gesicht, vom Mund an Schaum, auch jeder von uns schreit. Er wird ein Mensch und ich wird ein Viech, das gibt mir jedes Mal einen Stich. Mein Hund ist ein Epileptiker und ein Epileptiker bin ich. Mein Hund ist ein Epileptiker und ein Epileptiker bin ich. Ärgern, Schrecken, Streiten, sowas bringt uns beiden gleich an Anfall ein. Mir schaut auch der Wein. Zuerst wird uns heiß, dann wird uns kalt. Es schmeckt der Wind nach Nadelwald. Mein Hund fängt an zum Grunzen und ich muss dringend brunzen. Auch jeder macht noch schnell einen Schrei. Wir sticken Holz, fallen um, wir zwei. Mein Hund ist ein Epileptiker und ein Epileptiker bin ich. Mein Hund ist ein Epileptiker und ein Epileptiker bin ich. Triff ich morgen im Park wieder einen Herrn und ich sehe, er hat seinen Hund unheimlich gern. Fang ich wieder an, mit ihm zu reden. Bin gespannt, ob er redet mit an jeden.
Bin gespannt, aber redet mit an jeden, war die letzte Textzeile vom Sigi Maron, die wir gerade gehört haben. Wir reden jetzt ein wenig weiter, nämlich einerseits über Disability Studies, andererseits über den beruflichen Werdegang von Elisabeth Magdalena. Frau Magdalena, Sie sind seit August 2016 auch Vorstandsmitglied bei NINIL. Für alle die, die die Organisation nicht kennen, was ist NINIL und wofür wurde es gegründet?
NINIL ist eine Beratungsstelle für Frauen mit Behinderung und wurde eben als erstes Beratungsangebot vor allem für Frauen gegründet. Frauen mit Lernschwierigkeiten ist der Fokus, eben um ihre Belange und ihre Rechte zu vertreten.
Was war der auslösende Punkt, dass Sie sich entschlossen haben, dort in den Vorstand hineinzugehen?
Es war einfach Interesse. Ich habe eigentlich dazu begonnen, dass ich eine Bewerbung geschrieben habe, weil ich gerne dort arbeiten gewollt hätte. Und es konnte aber keine Stelle geschaffen werden. Aber die Vorstandsfrauen haben mich dann gefragt, ob ich nicht in den Vorstand möchte und ob ich nicht da mitarbeiten möchte.
Ist aber eine ehrenamtliche Tätigkeit.
Ist eine ehrenamtliche
Sollte
Tätigkeit,
man erwähnen.
Genau.
Wie wichtig ist dieser ökonomische Druck auf Menschen mit Behinderung, Ihrer Meinung nach, etwas zu verdienen, um sozusagen am gesellschaftlichen Spiel teilnehmen zu können?
Ja, ich
Weil Sie haben sich in Ihrem Paper unter anderem beklagt, dass man zwar irrsinnig viel in berufliche Aus- und Weiterbildung fließen lässt, jedoch auf der anderen Seite die Jobchancen fehlen würden.
Genau, das war ein Statement auf der Fachtagung von Fugbildung und Beratung. Ja, das kann man nur individuell beantworten. Ich habe halt den Eindruck, dass Menschen mit Behinderung sehr bemüht sind, wenn sie eh schon behindert sind, möglichst normal zu sein und all diese Dinge wie einen regulären Job und so weiter möglichst erfüllen wollen, was ja auch total verständlich ist, weil da hängt auch viel Status ab und so weiter. Nur ist es halt leider in unserer Gesellschaft so, dass halt die Ausgleichsachse, also die meisten Firmen, wirklich die meisten, 80%, kaufen sich sozusagen frei, Menschen mit Behinderung anzustellen und zahlen lieber eine lächerliche Ausgleichsachse von maximal 300 bis 400 Euro pro 25 MitarbeiterInnen.
Wo liegen aus Ihrer Sicht die Knackpunkte, wenn man das aus der Sicht der Disability Studies analysiert und nicht aus Sicht des rein monetären wirtschaftlichen Gedankens? Wo müsste man ansetzen, um mehr Menschen mit Behinderung eine, nennen wir es einmal, adäquate berufliche Zukunft bieten zu können?
Die Knackpunkte, also ich kann es nur aus Sicht der Queer Disability Studies beantworten, wo es eben um diese Gesellschaftsanalyse und Kritik geht. Ich finde einfach, dass es gehören wirklich höhere Ausgleichsachsen eingeführt, sodass sich ein Chef oder eine Firmenchefin dreimal überlegen muss, ob sie nicht doch lieber einen Menschen mit Behinderung anstellt. Und ich habe so den Eindruck, es werden immer mehr und mehr Förderungen gekürzt für ArbeitgeberInnen, die Menschen mit Behinderung auch anstellen. Das gehört viel, viel mehr gefördert und da können viel mehr finanzielle Mittel freigemacht, sodass es auch für die ArbeitgeberInnen lukrativ ist. Es gehören einfach auch Best-Practice-Beispiele publik gemacht und einfach als Modell. Und man muss auch die Wirtschaft dazu zwingen, die UN-Konvention einzuhalten. Das kann nicht anders gehen. Sondern es muss einfach darum auch gehen können, dass Menschen die Möglichkeit haben, einer guten Tätigkeit nachzugehen und zwar unter ihren Bedingungen, so wie sie es können. Und für mich ist zum Beispiel ganz sicher ein 20-Stunden-Job viel zu viel. Ich hätte da gerne einen 10-Stunden-Job in der Woche, das reicht vollkommen. Und ich würde da gerne beim GAX-Brand arbeiten in näherer Zukunft, wenn ich mein Studium abgeschlossen habe. Weil ich einfach wichtig finde, das ist der Dachverband für Diskriminierung generell und ich finde es einfach wichtig, mein Wissen dort einzubringen.
Dazu muss man sagen, Sie arbeiten gerade an dem Abschluss Ihres Masterstudiums.
Genau, aber ich bin sehr bald, recht bald fertig.
Pädagogik haben Sie ja schon abgeschlossen, genau, oder? Jetzt geht es um die Gender Studies, die sozusagen noch ausständig sind. Aber wenn man das Ganze vom wissenschaftlichen Standpunkt her betrachtet, welche verschiedenen Modelle gibt es denn, sich dem Thema Behinderung zu nähern? Weil da gibt es ja einerseits die medizinische, andererseits die soziale und drittens die, nennen wir es, kulturelle Komponente des Ganzen. Und wenn man die ganze Zeit von Independent Living Bewegung, Nothing About Us Without Us hört, sollte man das vielleicht auch einmal aufdröseln, welche Möglichkeiten gibt es denn, sich dem Thema Behinderung an sich zu nähern von wissenschaftlicher Seite?
Ja, also Österreich ist halt sehr, sehr verankert in diesem rehabilitativen medizinischen Modell von Behinderung. Das Individuum hat das Makelgedächtnis am Individuum und das Individuum muss sozusagen verbessert werden. Ne? Und die Behinderung muss weggemacht werden, weil diese eine gesellschaftliche Tragödie, die nicht sein darf, anstatt sie als einfache Lebensrealität wie viele andere anzunehmen. Und dann gibt es das soziale Modell von Behinderung, das davon ausgeht, wir sind nicht behindert, wir werden behindert. Das lässt aber sozusagen die intersektionelle Komponente außen vorne. Also das denkt dann nicht zusammen, dass Menschen nicht nur behindert, sondern auch People of Color sein können oder Schwarzmenschen sein können, sondern der Fokus ist rein auf der Behinderung und das kulturelle Modell schaut sich sozusagen an, wie ist Gesellschaft zusammengesetzt? Wie funktioniert Gesellschaft? Es geht nicht mehr um das Problem der Behinderung, sondern darum, wie Gesellschaft funktioniert und wie Normen die Gesellschaft strukturieren und so weiter und so fort. Es geht nicht mehr um dass sie inkludiert werden, sondern eben um Macht- und Gewaltstrukturen, die Inklusion verhindern.
Sie haben auch gemeint, es gäbe so aus dem Englischen entlehnt eine Art Ableism, also einen Zwang, funktionieren zu müssen. Kann man das so übersetzen? Genau. Oder gäbe es aus Ihrer Sicht einen besseren Ansatz, um diesen englischen Begriff ins Deutsche adäquat zu übertragen?
Also Ableism heißt jene Diskriminierungsform, die sich auf die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung bezieht. Es geht ums Fähigsein, ums Fähigsein müssen, weil das Fähigsein besser bewertet wird und als Standard vorausgesetzt wird und alle jene Menschen, die diesen Normen des Fähigseins nicht entsprechen, die chronisch krank sind, psychisch, physisch oder intellektuell behindert sind, die müssen sich sozusagen diesen Normen anpassen, so gut wie möglich. Und das tragt eben jene Gewalt in sich, die als Ableismus bezeichnet wird. Also dieser Begriff kann sehr schlecht als Fähigsein übersetzt werden. Das tragen alle Menschen in sich, also alle Menschen, ob behindert oder nicht, haben diesen Zwang zum Fähigsein zu erfüllen. Und deswegen ist auch da ein wichtiger Punkt, dass alle Menschen auch die diskriminierenden Gesellschaftsstrukturen mittragen, die Menschen mit Behinderung oder Migrationserfahrung oder was auch immer benachteiligen und diskriminieren.
Sie haben vorher gemeint, wir müssten alle sozusagen auch füreinander einstehen und uns füreinander engagieren, wenn ich es frei zusammenfassen darf.
Es geht dann darum, dass ja nicht nur ich behindert bin, sondern andere Menschen sind Transpersonen oder sind schwarz oder sind People of Color. Und die werden wieder durch eine rassistische Gesellschaft oder durch eine transphobe Gesellschaft diskriminiert. Und da bin ich sozusagen auch dann gefragt, dafür für andere Menschen was zu machen, damit es sozusagen besser wird, ein Bewusstsein zu schaffen, ja, zu unterstützen einfach. Genau, das ist es, was ich tun kann. Und das finde ich eine total schöne Sache, dass ich sozusagen genauso aufgerufen bin, für andere Menschen was zu machen und meine Workshops oder Lehrveranstaltungen, Seminare auf Englisch zum Beispiel zu übersetzen oder in leichte Sprache oder was auch immer.
Wie legen Sie solcherlei Workshops an? Warum geht's in einer solchen Session? Was ist das Ziel?
Also ich finde es total schön, mit meinen Kolleginnen Eva Egermann, Jona Garde und Doris Aßmann zusammenzuarbeiten. Und das wünsche ich mir auch sehr, dass das weiter vorangeht und noch lange andauert. Das Ziel ist eben, ein Bewusstsein zu schaffen für diese Normierungsstrukturen, Macht- und Gewaltverhältnisse, dass man sozusagen auch aussprechen kann. Ich bin als Frau mit Behinderung auf vielen Ebenen diskriminiert, nicht nur behindert, ich bin auch Frau. Und ich bin sozusagen doppelt und dreifach diskriminiert, zum Beispiel. Und auf mich wirken Macht- und Gewaltverhältnisse stärker als jetzt auf Männer mit Behinderung. Zum Beispiel, wo man das auch nicht so sagen kann, weil das ist auch noch Klasse, ein wichtiger Faktor und Migrationserfahrung und so weiter und so fort.
Das war auch ein Punkt, wo einige Gesprächspartner in der Vergangenheit zum Beispiel Kritik übten an dem Film Ziemlich beste Freunde, weil einhellig die Meinung war, man könne nicht immer davon ausgehen, dass man so mit sehr viel finanziellen Ressourcen ausgestattet ist, nur weil man behindert ist, und dass das in dem Fall zufällig so sei schön, aber nicht sozusagen das Rollenmodell für alle anderen Menschen, ja, mit Behinderung.
Ja, genau, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ja, weil wir haben eh schon gesagt, dass Menschen mit Behinderung oft vom Arbeitsmarkt benachteiligt werden und so weiter und so fort. Und es geht darum, erstens Bewusstsein zu schaffen und zweitens Empowerment zu machen und Wege zu finden, wo sich Menschen ihre Wege und Nischen schaffen können, um ein gutes Leben zu führen. Es geht einfach um ein gutes Leben für alle Menschen und darum, selbst einen Beitrag zu leisten.
Apropos Wege schaffen und eigene Wege suchen, etwas, das eine sehr große Rolle in Ihrem Leben auch spielt, ist der Tanz. Sie sind vernetzt in der internationalen Community, unter anderem Danceability und ADAM, also Austrian Dance Art Movement. Wie kam es dazu?
Ja, ich wollte mich einfach bewegen. Ich wollte mich einfach bewegen und neue Sachen ausprobieren. Und da bin ich dann zufällig auf Danceability gestoßen. Und Danceability ist eine Form der Kontaktimprovisation für alle Menschen, egal ob wie sie jetzt sind, egal welche körperlichen Möglichkeiten sie haben, welche sexuelle Orientierung und so weiter und so fort. Und das hat mir sozusagen auch einen Blick geöffnet für alle Menschen und meine eigenen Vorurteile und vorgefassten Meinungen abbauen geholfen. Weil im Tanz muss man Menschen wirklich begegnen. Da geht es um wirkliche Begegnung.
Welche Vorurteile waren das, die Sie selbst mit sich herumgetragen haben?
Gängige Einstellungen, Überlegungen in unserem diskriminierenden Gesellschaftssystem. Weiß ich nicht, ich hatte zwar eine Cousine mit Lernschwierigkeiten oder ich habe sie noch immer, aber für mich war es dann trotzdem ein gewisses Aha-Erlebnis, mit Leuten mit Lernschwierigkeiten zu tanzen und zu merken, wie cool die eigentlich sind.
Ich denke an eine Begegnung mit einem bekannten Medienwissenschaftler, der uns erzählt hat im Interview, seine Mutter hat gemeint, er solle nicht zu den Anführungszeichen Zigeunern gehen, weil die essen Katzen. Und er habe sich schon dabei ertappt, dass er, obwohl er gewusst hat, dass das wahrscheinlich nicht stimmt, vorsorglich in jeden Topf hineingeschaut hat, was da schwimmt. Also offenbar ist man nicht ganz frei von Stereotypen und Vorurteilen, selbst wenn man gelernt hat, diese zu hinterfragen.
Nein, natürlich nicht. Man ist nie frei. Wir wachsen ja alle in einer vielfältig diskriminierenden Gesellschaftsstruktur auf. Und wir haben auch diese vielfältig diskriminierende Gesellschaftsstruktur selber verinnerlicht, nicht? Man ist nie frei. Und wenn man glaubt, dass man es ist, dann schon gar nicht.
Was ist sozusagen der Auftrag, wenn man schon weiß, dass man nie frei ist und den größten Fehler, den man machen kann, ist zu glauben, man sei selber so weit, dass man Diskriminierung nicht mehr begeht? Was ist dann sozusagen die Conclusio des Ganzen?
Ich finde es einfach total wichtig, authentische Beziehungen zu schaffen und Menschen wirklich zu begegnen. Und ich finde, es gibt viel zu wenig Möglichkeiten, wo man Menschen mit unterschiedlichen Lebenserfahrungen wirklich begegnen kann, außer jetzt bei Danceability oder, ja, ich wüsste keinen anderen Ort. Ja, das finde ich so schwierig und schade. Und ich finde es auch wichtig, dass man miteinander einfach lernen kann und nicht diese ganzen geschützten Orte für nur Frauensternchen, finde ich, sind auch nicht wirklich geschützt für alle immer oder in den meisten Fällen halt auch nicht. Ja, und dass man sich dessen bewusst ist und dass man miteinander lernen kann. Und wenn man jetzt an Blödsinn sagt, dass man darüber diskutieren kann, dass es das nicht toll war.
Das ist also quasi schon die Vorlage für die nächste Sendung. Aber wenn ich Sie denn in, sagen wir mal, 2 Jahren wieder hier einladen würde, was müsste bis dahin passiert sein, was Sie sagen würden, mit den Entwicklungen der letzten 2 Jahre bin ich rundweg zufrieden?
Puh, zufrieden, das wird wohl noch ein Weilchen dauern. Ich glaube, das ist nicht so schnell erledigt, bis unsere Gesellschaftsstruktur was dazu lernt. Und wir alle, wir Menschen nämlich alle. Ich glaube, Menschen müssten viel mehr aufeinander zugehen und einander begegnen und eine Gemeinschaft schaffen, wo es wirklich um Beziehung miteinander geht und nicht um alibihalber irgendwelche Rampen zu bauen, weil bei den Rampen fangen sie es an und hört nicht auf. Erst wenn wir uns wirklich begegnen, dann können wir beginnen, eine Gemeinschaft zu schaffen und ein Miteinander.
Ich glaube, das war gleichermaßen Schlusswort wie auch eine äußerst ambitionierte Agenda für die nächsten 2 Jahre. Ich fürchte, es wird etwas länger dauern. Ich sage danke für ein sehr interessantes Gespräch.
Ich wollte noch sagen, man sollte vielleicht noch die erste Nummer wählen, das ist von Petra und der Wolf, einer sehr coolen griffanistischen Band, die ich sehr gerne mag.
Na, dann spielen wir es noch jetzt. Ich sage danke und auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Mehr zu dieser und anderen Freak-Radio-Sendungen finden Sie auf www.freak-radio.at. Am Mikrofon verabschiedet sich Christoph Dierenbacher. Technisch unterstützt wurden wir heute von Anna Kunzio.
The shame.